Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich habe eingangs gerade Bezug genommen auf die verschiedenen Bezeichnungen des heutigen Festtages. Wir sind es gewohnt, diesen Festtag Maria Lichtmess zu bezeichnen. Die neue Bezeichnung ist Darstellung des Herrn. In der Ostkirche bezeichnet man diesen Tag als Tag der Begegnung, nämlich der Begegnung des Herrn mit seinem Volk, eben in diesen beiden alten, hochbetagten Herrschaften Simeon und Hanna. Wenn wir das Evangelium hören, dann muss uns das wahrscheinlich auch irritieren. Das hat so viele Facetten, dass man gar nicht weiß, wo man zuerst hingucken soll. Und schon gar nicht weiß, wo ist denn jetzt der eigentliche Schwerpunkt in diesem Bericht? Was ist denn jetzt eigentlich das, was wirklich wesentlich ist? Der Festtag hat seinen Grund ganz einfach im mosaischen Gesetz, wonach die Mutter eines Bübchens nach 40 Tagen seiner Geburt, und das ist heute, wenn wir vom 2. Februar auf den 25. Dezember zurückrechnen. Und da hat sie das Reinigungsopfer darzubringen. Dazu kommen Maria und Josef eben auch in den Tempel. Und sie bringen eben dieses Reinigungsopfer auch gleich mit, nämlich dieses Opfer, das armen Leuten zugestanden wurde. Sie brauchten kein Schaf zu opfern, sondern es genügten dann eben zwei Tauben. Mehr hatten sie nicht. Es wird hier schon deutlich, Jesus wird in einer sehr armen Familie geboren, die können sich nicht viel leisten. Das ist dieses Reinigungsopfer. Und das hat auch in der traditionellen Liturgie offenbar ein Schwergewicht, ganz einfach schon von daher, weil ja dieser heutige Festtag in der alten Liturgie in der violetten Farbe gefeiert wird. Das ist die Bußfarbe. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, aber kann das der Schwerpunkt dieses Festtages sein? Kann es hier um Buße gehen bei der Mutter Gottes? Hat sie eine Sünde begangen? Ist sie jemals unrein geworden? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nein. Sie ist die integre, absolut allreine Jungfrau vor der Geburt, in der Geburt und nach der Geburt. Das ist das erste Mariendogma der katholischen Kirche. Das heißt, die Mutter Gottes hätte eigentlich kein Reinigungsopfer darbringen müssen, weil sie nicht unrein geworden ist durch die Geburt ihres Kindes. Und warum tut sie es trotzdem? Weil sie sich im Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes ohne Vorbehalte dem Gesetz unterstellt und in aller Demut keine extra Würste für sich selbst gebraten haben möchte, für sich selbst nichts in Anspruch nimmt, ihre unbefleckte Jungfräulichkeit bleibt sozusagen ein Geheimnis. Sie verhält sich am 40. Tag nach der Geburt ihres Sohnes, so wie es die frommen Jüdinnen eben zu tun pflegen, in Erfüllung des mosaischen Gesetzes. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, soweit einmal zu dem äußeren Anlass dieses heutigen Festtages. Und das ist auch nur ein äußerer Anlass und Bezug zu dem Weihnachtsfest. Denn was geschieht denn noch? Es geschieht eben auch insofern durch die Eltern Jesu die Erfüllung des mosaischen Gesetzes, als Gott angeordnet hat, nach der Befreiung Israels aus der Knechtschaft Ägyptens, dass von Stund an jede männliche Erstgeburt, alles, was den Mutterschoß durchbricht, dass es Gott geweiht sein muss. Und das gilt für Mensch und für Tier. Ein Tier, männliches Tier, erstgeboren, musste getötet werden. Das geht natürlich für einen Menschen nicht, sondern die männliche Erstgeburt wurde ausgelöst, auch nach dem mosaischen Gesetz, durch einen Obolus in Höhe von 5 Schekel. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, von diesem Obolus, dass die Eltern Jesu diese 5 Schekel für ihren Jesus bezahlt hätten, wird uns nichts berichtet. Was ist da geschehen? An die Stelle dieser Auslösung ist die Darstellung, die Aufopferung, die symbolische Aufopferung zunächst als Vorausbild seines Opfers am Kreuz getreten. Was tut also die Mutter Gottes? Sie bringt ihr Kind mit, das hätte sie ja nicht gemusst, um das Reinigungsopfer darzubringen. Auch für die Darstellung hätte sie es nicht gemusst. Sie hätte die 5 Schekel einem Priester in die Hand drücken können. Dazu hätte sie nicht nach Jerusalem gehen müssen, in den Tempel. Tut es aber. Und was tut sie in der Darstellung? Sie opfert schon ihren Sohn symbolisch auf. Das heißt, so wie sie das Kind in den Tempel gebracht hat, so nimmt sie es eigentlich nicht mehr mit nach Hause. Da ist was passiert. Dieses Kind hat sie ganz und gar sozusagen auch schon im Tempel zurückgehen lassen, hat es dem Vater im Himmel geweiht. Und das heißt im Klartext, sie hat es dem Vater übergeben, ihm aufgeopfert, sich schon in einer gewissen Weise von diesem Kind gelöst, wenn Sie so wollen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was wird hier deutlich? Hier wird deutlich der tiefe Bezug nicht zu Weihnachten, sondern zum Karfreitag. Was geschieht am Karfreitag? Am Karfreitag geschieht das Opfer dieses Kindes. Und zwar in dreifacher Weise. Erstens als Selbstopfer, die Personalunion von Priester, Opferpriester und Opfergabe. Der Herr opfert sich selbst, und ich betone ja in diesem Zusammenhang immer wieder, in aller Freiheit. Und zugleich, zweitens, das Opfer der Mutter. Was sie symbolisch tut bei der Darstellung am 40. Tage nach seiner Geburt im Tempel, das tut sie, vollzieht sie jetzt in der Mitaufopferung mit ihrem Sohn in der Passion und am Kreuz. Sie ist selbst diejenige, die auf mystische Weise ganz und gar teilhat an seiner Passion und an seinem Tod und an seinem Kreuz. Die Mutter steht am Karfreitag nicht nur am Weg und betrauert irgendwie ihren Sohn und steht dann unterm Kreuz, so wie halt eine Mutter reagieren könnte oder reagieren würde oder musste oder so irgendwas, sondern hier ist eine Einheit der Opfer zwischen Vater, zwischen dem sich selbst opfernden Sohn und seiner Mutter. Das heißt, die Rolle der Mutter unter dem Kreuz und in der Passion wird eigentlich interpretiert und gedeutet durch diesen Vorgang heute der Darstellung der Hingabe ihres Sohnes als Opfergabe. Und wozu wurde dieses Gesetz von Gott erlassen, dass jede männliche Erstgeburt eben Gott geweiht werden muss, wenn auch dann ausgelöst werden kann, zur Erinnerung an die Befreiung des Volkes aus der irdischen Knechtschaft Ägyptens. Und wozu geschieht jetzt die Opfergabe, die Hingabe dieses Opfers Jesu Christi? Zur Befreiung des neuen Gottesvolkes aus Sünde, Tod und Teufel. Und die Mutter Gottes ist insofern die Miterlöserin. Wollen viele nicht hören, weil sie meinen, das würde irgendwo das Opfer Jesu Christi, das Alleinopfer Jesu Christi relativieren oder für unvollkommen erklären. Das ist ein völlig falsches Verständnis von Miterlösung der Mutter Gottes. Vielmehr ist die Mutter Gottes ja vorauserlöst als Immaculata. Sie ist von ihrem Sohn als unbefleckte Empfangene zur Miterlösung als neue Eva vorauserlöst. Oh, was hat das für eine Tiefe? Das ist ungeheuerlich, aber da kann man nur noch hinknien, wenn man sich diese Zusammenhänge einmal bewusst macht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das wird hier schon deutlich bei dieser Gelegenheit im Tempel. Wir haben ja verschiedene Ereignisse, die eben schon hinweisen und interpretieren und schon Deutungshilfen sind und die Deutung eindeutig machen, was also das Kreuz und die Passion dann eben wirklich für einen Sinn und Zweck und eben für eine Bedeutung haben, beispielsweise auch die Taufe im Jordan, in der der Herr schon sozusagen die Bürgschaft unterschreibt, die er dann am Kreuz bezahlt. Ich habe gerade von den drei Opfernden gesprochen am Kreuz, dem Selbstopfer Christi, dem Mitopfern der Mutter als Miterlöserin. Wer ist der dritte Opfernde denn? Wer ist denn der dritte Opfernde? Na, das ist der Vater. Der Vater im Himmel. Wo wird das deutlich, diese Bedeutung in der Heiligen Schrift? Na, in dem Opfer Abrahams. Abraham ist ja insofern das Vorausbild für den opfernden Vater. Abraham, der seinen Sohn Isaak opfern soll. Der Engel verhindert das im letzten Moment. Abraham ist bereit. Der Vater hat sich dieses Opfer seines Sohnes selbst vorbehalten. Und was opfert Abraham anstelle des Sohnes? Diesen Schafbock. Und wofür ist der Schafbock, dieser Widder, wie es dann auch heißt, ein Vorausbild? Für das Lamm Gottes, das der Vater opfert. Wo haben wir das bei Johannes, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Im Johannesevangelium 3,16. Gott hat die Welt, Gott ist hier der Vater, so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Merken Sie, wie tief das alles ist. Das hört man sich alles so an, ja, das ist einem irgendwie bekannt, man hat es schon mal gehört oder auch oft gehört, aber man kann damit eigentlich oft zu wenig anfangen oder gleich gar nichts anfangen. Dabei ist das, sind diese Zusammenhänge wunderbar. Und jetzt begegnet dieses schon dargebrachte Kind auch diesen beiden alten Herrschaften. Aber ich will gerade noch etwas anderes noch dazu sagen. Bei der Suche des Kindes und der Auffindung des Kindes, des Zwölfjährigen, da sagt die Mutter: Kind, warum hast du uns das angetan? Mein Vater und ich haben dich voller Angst gesucht. Was? Wusstet ihr denn nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Mutter, hast du mich nicht mit 40 Tagen eigentlich hier gelassen? Die Frage ist, dass die Mutter Gottes immer tiefer selbst noch in ihr eigenes Geheimnis der Gottesmutterschaft eingeführt werden muss. Da sie auch Dinge tut, erfüllt vom Heiligen Geist und unter Anleitung und Inspiration des Heiligen Geistes, was ihr zunächst in seiner ganzen Bedeutung noch gar nicht einmal bewusst ist, sondern was erst später dann deutlich wird. Und nun die Begegnung mit den beiden alten Herrschaften Simeon und Hanna. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, von der Simeon nimmt das Kind in die Arme. Hanna kommt auch dazu. Das sind geisterleuchtete Leute. Wenn man sich einmal dieses Bild vor Augen führt, die Eltern Jesu mit dem Jesuskind und was da so alles im Tempel für ein Betrieb ist, da denke ich mir, wie viele Priester mögen eilig und geschäftig an diesem Kind vorbeigeschwebt sein, ganz wichtige Leute sich für wichtig halten, ohne das Kind zu beachten. Die beiden, Simeon und Anna, waren keine Priester. Aber sie haben gespürt, wen die Mutter Gottes da im Arm hält. Und der Simeon bricht ja dann auch in diese Prophetie aus, dass er ein Licht ist, das Kind ein Licht ist zur Erleuchtung der Heiden und dass er ein Fels ist, an dem viele in Israel aufgerichtet werden und viele eben auch zu Fall kommen werden. Damit sagt er, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, an diesem Kind wird sich alles entscheiden. Und nur an diesem Kind. für jeden Menschen ewiges Wohl und ewiges Wehe. Entweder Annahme dieses Kindes im Glauben oder Ablehnung des Kindes im Unglauben. Mit den entsprechenden Konsequenzen dann für die Ewigkeit. Und die Weissagung an die Mutter Gottes, ein Schwert wird deine Seele durchdringen. Das ist genau dieses mystische Mitleiden, das kongruente Mitleiden mit ihrem Sohn als Miterlöserin. Sie leidet nicht einfach als Mutter, sondern das ist ein In-Eins-Leiden. Denn sie ist ja ganz mit Gott mystisch eins, als die absolut Sündelose, als die Immaculata, schon ohne den Makel der Erbsünde Empfangene. Das muss man sich ja immer einmal vor Augen halten, was das alles mit einschließt, ohne den Makel der Erbsünde empfangen zu sein. Ein Schwert wird deine Seele durchdringen. Das ist die Mater Dolorosa, die Schmerzensmutter. Der heilige Bernhard von Clairvaux hat einmal gesagt, nur durch dein Herz hindurch hat die Lanze das Herz Jesu Christi aufstechen können. Ein sehr mystischer Satz, durch dein Herz hindurch. Das Herz der Mutter. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, von den beiden Herrschaften Hanna und Simeon wird gesagt, dass sie eben ganz nur noch Gott gelebt hätten. Der Simeon war gerecht und fromm und erwartete auf das Kommen des Erlösers. Was ist das für eine Gestalt? Das ist genau die exemplarische adventliche Gestalt, der ganz Erwartung ist, der ganz raus ist aus der Welt, der ganz Gott gelebt hat und von daher es auch nicht mehr verwunderlich ist, dass der Heilige Geist ihn genau in dieser Stunde, in der jetzt also das Kind im Tempel ist, ihn dorthin führt und diese Begegnung ermöglicht. So sehr ermöglicht, dass er das, worauf er nur gehofft hat, leibhaftig im Arm hält. Er nahm das Kind und pries Gott und dann eben diese Prophetie, diese ist dazu gesetzt, dass viele in Israel zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden und dir wird ein Schwert durch die Seele dringen. Und von der Hanna wird gesagt, sie hat 7 Jahre in der Ehe gelebt. Sie können davon ausgehen, die hat mit 14 Jahren geheiratet, mit 21 war sie Witfrau und jetzt ist sie 84 und lebt seit dieser Zeit nur von Fasten und Beten, könnte man sagen. Tag und Nacht im Tempel. Das sind wirklich geistliche Gestalten, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Der heutige Tag ist von der Kirche auch bestimmt worden als der Tag der geistlichen Berufungen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was ist denn ein Geistlicher? Was ist denn ein Geweihter? Ein Geweihter ist derjenige, der sozusagen Gott geweiht ist und deswegen, obwohl noch in der Welt, doch aus der Welt herausgenommen ist. Auch einen Gegenstand, Rosenkranz, den ich weihe, die Kerzen, die wir weihen, liebe Brüder und Schwestern, die sind sozusagen Gott anheimgestellt. Die können ja nicht mehr verkauft werden, da kann kein Geld mehr mitverdient werden, da kann man keine Geschäfte mehr mitmachen. Das darf man nicht mehr profanisieren. Das gilt zunächst, das gilt natürlich auch für geweihte Leute überhaupt, die das Sakrament der Weihe empfangen haben oder Ordensberufe. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in einer gewissen Weise sind wir aber alle geweiht, auch wenn wir keine Priester und keine Ordensleute sind, wodurch geweiht. Wodurch herausgenommen eigentlich aus dieser Welt, in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt, durch das Sakrament der Taufe. Durch die Taufe werden wir Kinder Gottes und nicht mehr Kinder der Welt. Durch die Taufe sind wir Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, was ja praktisch niemand schätzt. Die meisten Getauften leben ja so, als wäre also Taufe oder Christensein nur so was wie Schildchen, das man einem vielleicht hier auf der Anzug draufpappt oder sowas, rein äußerlich. Da gibt es halt Leute, die haben den Pepper und haben, dann gibt es Leute, die haben den nicht, aber wir sind doch alle Staatsbürger. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das heißt im Klartext, wir unterstehen zuerst dem lieben Gott und müssen seinem Willen gehorsam sein. Die Welt hat nur einen Anspruch auf uns insofern, als es eben der göttlichen Ordnung entspricht. Aber niemals mehr im Widerspruch zu der göttlichen Ordnung. Das gilt schon für die Getauften. Für einen dann, der das Weihesakrament tatsächlich empfangen hat, also auch, wenn Sie so wollen, schon Diakon, aber erst recht ein Priester oder ein Bischof, der muss wirklich der Welt abgestorben sein. So lebe nicht mehr ich, Christus in mir. Warum ist denn die Priesterkleidung schwarz, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Das muss man ja heute wieder sagen. Wofür steht die Farbe schwarz? Für den Tod. Ja, richtig. Die Priesterkleidung bezeichnet den Priester, wobei Priesterkleidung nicht die Kleidung ist, die ein Priester vielleicht anhat, sondern nur, wenn es wirklich Priesterkleidung ist, ne? Ist deswegen schwarz, weil der Priester der Welt gestorben ist, als einer, der Gott geweiht ist. Gott vorbehalten ist, der Profanisierung und des profanen Milieus entzogen ist, worauf das Profane, das Weltliche keinen Zugriff mehr hat, weil er ganz dem lieben Gott übereignet ist. Wozu man auch noch sagen muss, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir verstehen ja Weihe dann eben so wie im Sinne der Sakramentenspendung durch Christus vermittelt durch den Bischof. Dem muss aber eine ganz andere Weihe vorausgehen. Nämlich welche Weihe? Meine Selbstweihe an Gott. Gott greift erst dann auf mich zu und erhebt auch diesen Anspruch auf totale Vorbehaltenheit für ihn, wenn ich mich selbst ihm in aller Freiheit geweiht habe. Wo wird das? Jetzt kommt das zum Ausdruck in der Weiheliturgie? In der Prostratio. Das heißt, wenn die Weihekandidaten, bevor ihnen der Bischof die Hände auflegt und das Sakrament also spendet dadurch, vor dem Altar ausgestreckt liegen. Da machen sie sich zeichenhaft, symbolisch zur Opfergabe an den lieben Gott. Das hat einen ganz, ganz tiefen Sinn. Eine ganz tiefe Bedeutung. Erst dann, nachdem sich der Weihekandidat selbst dem lieben Gott geweiht hat, dann greift der liebe Gott auf den zu, legt ihm die Hände auf, das heißt, ihm klar, er greift Besitz von ihm, beschützt ihn aber auch zugleich. Wenn das mal wieder im Klerus klar wäre und auch im Kirchenvolk, liebe Brüder und Schwestern, würde sich das Verhältnis von Laien zu Priestern wieder erneuern und die Dinge kämen wieder auf die Füße zu stehen, die längst auf dem Kopf stehen. Weihe, sich selbst weihen, dem lieben Gott übergeben, der dieser Übergabe annimmt und sagt, so, jetzt hast du dich mir überlassen, mit deinem ganzen Leben, mit Haut und Haaren, zu meiner Verfügung und jetzt verfüge ich über dich und schütze dich auch. Du bist jetzt der Welt entzogen. Auf dich hat keiner mehr, die Welt kein Recht mehr, sondern nur noch ich, Gott. Und du hast dich auch nur noch von mir, durch mich, über dich verfügen zu lassen. Dein Leben hast du mir in aller Freiheit übereignet und ich will darüber verfügen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist natürlich auch die ganze moderne Problematik mit dem Zölibat. Das kommt da natürlich mit herein, das schwingt da natürlich mit. Wie kann ich mich dem lieben Gott weihen? Aus welchem Motiv? Doch nur aus Liebe. Dann ist aber die Welt passé. Ich kann nicht mich dem lieben Gott weihen und noch hier noch weltlich und profan leben. Das wäre immer ein latenter Treuebruch. Kriegst so ein bisschen Schmacht, schieb da meinen Dienst, ich halte meine Gottesdienste und so weiter. Und im Übrigen lebe ich wie ein Beamter in der Welt. Das ist ein grobes Missverständnis. Anna und Simeon waren nicht sakramental geweiht, aber sie haben sie selbst Gott geweiht und diese Selbstweihe so sehr vollzogen, so rein vollzogen, so hundertprozentig vollzogen, so vollkommen vollzogen, dass der Herr selbst, auf den sie gehofft haben, alle ihre Hoffnungen überboten und übererfüllt hat, indem er ihnen leibhaftig begegnet ist, noch zu ihren Lebzeiten hier in der Welt und Simeon das Kind sogar in seinen Armen halten dürfte. Das ist die Überbietung adventlicher Lebensform, die ganz auf den Herrn setzt. Denken wir einmal über diese Zusammenhänge nach. Wenn die allgemein klar wären und wieder würden, würde das also erhebliche Korrekturen innerhalb der Kirche, die so sehr die Orientierung in vieler Hinsicht verloren hat, dann wirklich auch bewirken können, wie ich überzeugt bin. Amen.